Theologiestunde auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der fünften Sendung Theologiestunde auf novaradio.ch. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Heute geht es aus dem Artikel von Osservatore Romano mit dem symbolische Dimension der Kleidung in der Bibel. Kleidung anzulegen ist für den Menschen so selbstverständlich, dass man nicht groß darüber nachdenkt. Und doch gibt es keinen, ob Mann oder Frau, der sich mit einem Blick auf das Wetter oder die anstehende Begegnung noch nie gefragt hätte, was ziehe ich an? Kleidung dient dazu, den Leib des Menschen zu schützen und gleichzeitig seine Unversehrtheit und Würde zu bewahren. Die Art, sich zu kleiden, sagt auch etwas über die sowohl individuelle als auch kollektive Identität aus. Durch die Kleidung teilt man seine Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen oder religiösen Gruppe oder auch eine Rolle mit, die man übernommen hat. An der Kleidung lässt sich sogar der Gemütszustand eines Menschen ablesen. Man kann daran seine Gefühle oder sein Temperament erkennen. Und natürlich spiegelt sich auch das Umfeld und die Kultur wider, in der man lebt. Man muss dabei allerdings berücksichtigen, dass Kleidung und Täuschung sein kann, wenn man eine Identität nur vortäuscht. In der Bibel finden wir verschiedene Geschichten, in denen Kleidung eine große Rolle spielt. Über ihren praktischen alltäglichen Gebrauch hinaus nimmt sie in manchen Texten eine symbolische und metaphorische Dimension an. Erwähnenswert ist das erste Mal, wo das Verb bekleiden in der Bibel vorkommt. Das Subjekt ist hier Gott. Vergleichen können Sie es im Genesis Kapitel 3, Vers 21. Die Erzählung von der Erschaffung des Mannes und der Frau und von ihrem Ungehorsam gegenüber dem Schöpfer. Genesis Kapitel 2 bis 3 ist um das Motiv der Nacktheit und der Kleidung aufgebaut. Zunächst sind Mann und Frau nackt, aber schämen sich nicht voneinander. Kapitel 2, Vers 25. Erst als sie vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben, werden sie sich der Nacktheit bewusst und versuchen, sie zu bedecken, indem sie ein Schurz aus Feigenblättern machen. Kapitel 3, Genesis, Vers 7. Der Text endet jedoch mit den Worten, ich zitiere, Gott, der Herr, machte den Menschen aus und seiner Frau Gewänder vom Fell und begleitete sie damit. Genesis 3, 21. Dieser Abschluss ist höchst ausschlussreich und zeigt die Unzüglichkeit des Versuches der Geschöpfe, ihren Urzustand wiederherzustellen. Der Mann und seine Frau können dies nicht allein. Tatsächlich hat die durch das Bewusstsein ihrer Nacktheit entstandene Angst ihre Beziehung zum Herrn belastet. Kapitel 3 von Genesis, Vers 10, können Sie es vergleichen. Die Kleidung, die der Schöpfer seinen Geschöpfen, die dem neuen Zustand, in dem sie sich nach dem Ungehorsam befinden, gegeben hat, ist gegen ein Symbol für die Tatsache, dass Gott den Menschen und seine Freiheit ernst nimmt. Sie wird zum Zeichen der bedingungslosen Liebe Gottes und seiner aufmerksamen Fürsorge. Auf diese Weise adelt Gott die Würde des Menschen. Machen wir hier eine kurze Musikpause und dann Symbol der Liebe Gottes. Symbol der Liebe Gottes. Die Kleidung wird auch als Symbol der Liebe Gottes zum Volk Israel benutzt. Der Prophet Ezechiel gebraucht dieses Bild in einem wunderschönen Gleichnis. Im Kapitel 16 vom Ezechiel-Evangelium. Das dem Glauben Israels an die Auserwählung durch Gott als Grundstein seiner Existenz zum Ausdruck bringt. Die Bezeichnung zwischen dem Herrn und Jerusalem wird durch die Metapher der Tochter und der Braut vor Augen geführt. Jerusalem gleicht einem kleinen Mädchen, das schon am Tag seiner Geburt verlassen wird. Es schwebte in Todesgefahr. Aber der barmherzige Blick des Herrn lässt es leben und aufgrund der Taten des Herrn kann es aufwachsen, bis es zur Reife gelangt. Ezechiel 16, Vers 1 bis 7. Es handelt sich um eine Art Adoption. Ab Vers 8 wird dann eine neue Phase der Beziehung beschrieben. Der Herr kommt ein zweites Mal vorüber in der Zeit der Jugend und der Liebe. Er breitet sein Gewand über das Mädchen aus, um seine Blöße zu bedecken, und geht einen Bund mit ihm ein, das dadurch sein wird. Kapitel 16, Vers 8. In diesem Text, ebenso wie es wie in anderen Texten des Alten Orients, hat die Kleidung eine besondere Funktion mit rechtlichem Charakter. Das Gewand dient dazu, den Eigentümer zu kennzeichnen, und die Geste bringt auch die Bezeichnung zum Ausdruck. Die Frau beginnt sich so unter dem Schutz des Ehemanns, des Herrn, und gehört jetzt ausschließlich ihm. Ausschließlich baut der Prophet die Metapher der Kleidung weiter aus, indem er die kostbaren Materialien auflistet, aus dem die Gewänder der jungen Frau gefertigt sind. Gekleidet in bunten Stoffen, bedeckt mit feinstem Gewand, der Gürtel aus Byssus, die Schuhe aus kostbarem Leder, mit Gold und Silber geschmückt, wird sie immer schöner und königlicher Herrschaft würdig, als verweist auf eine bedingungslose und überreiche Liebe, die die Geliebte in Übermaß beschenkt und ihre Würde anerkannt. Diese überreiche Liebe wird durch eine weitere Erwähnung der für die Gewänder benutzten kostbaren Materialien betont. Hier können Sie es vergleichen im Kapitel 16 von Ezechiel, Vers 10 bis 13. Nicht ihre Schönheit zog die Aufmerksamkeit des Herrn auf sie und weckte seine Liebe, ganz im Gegenteil. Seine Liebe macht sie zu einer Frau von vollkommener Schönheit. Hier können Sie es vergleichen, Kapitel 16, Vers 14 von Ezechiel. In der Bibel wird jedes empfangene Geschenk zu einer Prüfung, denn ein Geschenk ist erst dann wirklich ein Geschenk, wenn es dankbar angenommen und verantwortungsbewusst gebraucht wird. Das gilt auch für die Frau, die Jerusalem verkörpert. Die Geschichte dieser Beziehung ist von einer Wende geprägt. Statt ihr Vertrauen in dem Herrn der Gabe zu setzen, verlässt sie sich auf die Schönheit und beginnt, sich zu prostituieren. Die Metapher der Hochzeit und der Prostitution war bereits im Buch des Propheten Hosea, Kapitel 1 bis 3, benutzt worden, wo die untreue Ehefrau meint, dass sie die Gabe von ihrem Liebhaben und nicht von Ehemann erhalten habe. Hosea Kapitel 2, Vers 7. Im Gleichnis des Ezechiel ist die Situation gravierender, da die vom Herrn empfangenen Gewänder zum Götterdienst benutzt werden, als Geschenk der Frau an all ihre Liebhaber. Kapitel 16 von Ezechiel, Vers 33 bis 34. Wie konnte das geschehen? In Jerusalem ist die Erinnerung abhanden gekommen, die Erinnerung an die Jugend, an den Augenblick, wo der Grundstein gelegt wurde. Kapitel 16, Vers 22 von Ezechiel. Das Motiv Kleidung und Nacktheit taucht erneut auf, als die göttliche Strafe beschrieben wird. Dort sind es die Liebhaber Jerusalems selbst, die ihr die Gewänder ausziehen und sie nackt und bloß daliegen lassen. Vers 39 im Kapitel 16 von Ezechiel. Aber trotz des Ehebruchs der Frau hat der Herr sein Bund nicht vergessen, der in den Tagen ihrer Jugend geschlossen worden war. Und das letzte an sie gerichtete Wort ist ein Wort der Vergebung und des ewigen Bundes. Kapitel 16, Vers 60 von Ezechiel. So wird sie ihrem Herrn erkennen. Machen wir hier eine letzte Musikpause und dann kommt noch ein kurzes Kapitel zum Thema große Frauengestalten. Der letzte Abschnitt ist große Frauengestalten. In Zusammenhang mit dem Thema der Kleidung in der Heiligen Schrift dürfen einige große Frauengestalten wie Tamar, Ruth, Esther oder Judith nicht unerwähnt bleiben. Werden diese altestamentlichen Geschichten aus christlicher Perspektive und mit einem großen Normen entsprechenden ethischen Vorurteil gelesen, dann scheinen sie zweifellos problematisch zu sein. Versuchen wir also, in einige dieser Erzählungen tiefer einzudringen, um sie aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Um ihre eigene Situation oder die ihres Volkes zu retten, wechseln diese mutigen Frauen ihre Gewänder und setzen sich dadurch einer Gefahr aus. Im Buch Genesis wird von einer Frau berichtet, die sich nicht mit ihrer Witwenschaft abfinden will. Kleiderwechsel ist Teil einer List, die sie ersonnen hat, um einen Sohn zu bekommen. Die Geschichte von Tamar, Genesis Kapitel 38. ist Teil des großen Zyklus, der der Geschlechtererfolg Jakobs gewidmet ist, also Josef und seine Brüder. Genesis Kapitel 37 bis 50. Und das ist eine bedeutsame Tatsache, da in diesem Zyklus gerade Josefs Rock der Protagonist und der Anlass für die Beginn der Handlung ist. Durch die Gewänder werden hier die Zuneigung und der privilegierte Status der Personen ausgedruckt. Sie können auch Ausdruck ihrer Macht sein. Im Kapitel 38 wird Tamar nach dem Tod zweier Ehemänner der Söhne Judas zu ihrem Vater zurückgeschickt, um dort als Witwe zu leben. Judah weigerte sich nämlich, ihr seinen dritten Sohn zum Mann zu geben. Nach langer Zeit, in der Judah seine Entscheidung nicht ändert, gibt er sie zu dem Fest, das zum Anlass der Schafschur stattfindet. Auch er ist bereits Witwer und wird auf dem Weg durch die Schönheit einer Prostituierten verführt. Judah erkennt seine Schwiegertochter Tamar nicht, die einen Schleier trägt und die Witwengewänder abgelegt hat, um sich als Prostituierte auszugeben. Er vereint sich mit ihr. Erst als er von Tamaras Schwangerschaft erfährt, muss er sich mit der Wahrheit auseinandersetzen und nicht nur das Pfand anerkennen, das er ihr gegeben hat, sondern auch Tamaras Gerechtigkeit. Ich zitiere, sie ist mir gegenüber im Recht. Genesis 38, Vers 26. Worin besteht Tamars Gerechtigkeit, die für unsere Mentalität sehr verständlich ist? Sie setzt sich der Demütigung aus, um das Gebot des Herrn, fruchtbar zu sein, zu befolgen und um ihr Nachkommenschaft der Familie sicherzustellen. Und vor ihr Nachkommenschaft und von ihrem Sohn Peres stammt König David ab. Hierher können Sie im Ruth Kapitel 4, Vers 12, 18 bis 24 vergleichen. Auch das Buch Judith berichtet von einem Ereignis, bei dem es zu einer Umkehr der Schicksale kommt. Diesmal geht es allerdings nicht um einen einzigen Menschen, sondern um eine ganze Stadt. Judith seit dem Tod ihres Mannes Witwe trägt bereits seit 3 Jahren und 4 Monaten Witwenkleidung und hat sich außerdem mit Sackleinen gegürtet. Ihre Tage verbringt sie auf der Terrasse ihres Hauses im Gebet und Fasten. Judith Kapitel 8, Vers 4 bis 6. Aber dann kommt es zur Belagerung der Stadt Betulia durch das gewaltige Heer Nebukadnezars. Das Volk ist so entmutigt, dass es beschließt, sich dem Feind zu ergeben. Aber woher lässt es Gott 5 Tage Zeit für den Fall, dass er beschließen sollte, einzugreifen? In dieser Situation einer großen Bedrohung widersetzt sich Judith der Mutlosigkeit und Verzweiflung ihres Volkes und beschließt, ihren Lebensstil zu ändern, auch wenn sie sich selbst dadurch in Gefahr bringt. Sie steigt von ihrer Dachterrasse hinunter in die Wohnung, wo sie sich für gewöhnlich nur am Sabbat und an Festfeiertage aufhält. Sie legt das Bußgewand und das Trauerkleid ab, zieht Festgewänder an und ihrem Schmuck an. Kapitel 10, Vers 2 bis 4. Sie in Gefahrsituationen so zu kleiden bedeutet, auf den eigenen Sieg zu vertrauen. Judith hat das Gottgebet und ihr Gewänder weder zum Symbol ihren tiefen Vertrauens in ihm. Aber dieses Vertrauen begleitet keineswegs tatenlos und passiv. Der Kleiderwechsel ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem Plan, sich des Feindes zu entleidigen. Judiths Kleider und ihr Schmuck unterstreichen ihre Schönheit und ihren Charme. Kapitel 8, Vers 7 bzw. 10, Vers 4. Qualitäten, die zusammen mit ihrer Weisheit und List zu den Waffen ihres Sieges werden. Nachdem sie sich Lager des Feindes im Tal herabgestiegen hat, begegnet sie General Holofernes, preist seine Weisheit und die großartige Fähigkeit seines Geistes. Es gelingt ihr, den Feind zu überzeugen, dass sie geflohen sei, um ihn bei der Einnahme der Stadt zu helfen. Dank ihrer Schönheit erobert sie den General, der sie zu einem Bankett einlädt, weil er mit ihr zusammen sein will. Nach diesem Abendessen nützt Judith, die sich mit ihrem besten Gewänder und jeder andere Art weiblich Schmuckes herausgeputzt hat. Kapitel 12, Vers 15. Die Trunkenheit des Holofernes, um ihm den Kopf abzuschlagen und so den Sieg für ihr Volk zu erringen. Judith ist eine Frau mit sehr viel Zuversicht, Mut und der Bereitschaft, ihren Lebensstil zu ändern und etwas zu riskieren. Auf symbolischer Weise könnten wir sagen, dass sie durch ihre Kleidung das Schicksal ihres Volkes auf den Kopf gestellt, es umgekehrt hat. So hat die kinderlose Witwe das Leben des Volkes erneuert, das jede Hoffnung aufgegeben hatte, und wir können uns vorstellen, wie die Einwohner Betulias gemeinsam mit Judith singen. Ich zitiere: Du hast mein Trauergewand gelöst und mich umgürtet mit Freude. Psalm 30, Vers 12. Am Ende diesen kurzen Überblicks über die Stelle in der Bibel, wo Kleidung eine entscheidende Rolle spielt und nachdem wir auch die Symbolwerte des Gewandes zu würdigen wussten, dass der Herr dem Mensch als Ausdruck seiner Liebe und Fürsorge geschenkt hat, wollen wir daran erinnern, dass in der Bibel der menschliche Körper selbst auf eine gewisse Art das Gewand ist, das Gott für die Menschen gemacht hat. So können wir mit dem Psalmisten verkündigen, ich zitiere: Du hast selbst meine Innerste geschaffen, hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Da dir waren meine Glieder nicht verborgen, als ich gemacht wurde in verborgen, gewirkt in den Tiefen der Erde. Psalm 139, Vers 13 bis 15, vergleichen auch in Hiob Kapitel 10, Vers 11. Hier ganz kurz noch zu sagen, das soll man sich gut überlegen, wie man sich kleidet, wenn man in die Kirche geht. Das war es für die Sendung Theologiestunde und dann am Dienstag können Sie wieder einen Beitrag zu Betrachtungen hören. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.